Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Liebe Redaktion von Günther Jauch, Yannis Varoufakis hat Unrecht. Ihr habt das Video nicht gefälscht. Ihr habt einfach nur das Video aus dem Zusammenhang gerissen und einen griechischen Politiker am Stinkefinger durchs Studio gezogen, damit sich Mutti und Fadi abends nach dem Tatort nochmal schön aufregen können. Der Ausländer, raus aus Europa mit dem! Er ist arm und nimmt uns Deutschen das Geld weg. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wir sind hier die Chefs. So. Das habt ihr gemacht. Und der Rest ist von uns.
Über den Rest von Jan Böhmermann mit seinem Neo-Magazin beim ZDF über gefälschte Finger werden wir hier nicht reden. Das ist ja ausreichend ventiliert worden, sondern über den eigentlichen Fehler. Außerdem hören Sie in der Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 21. März 2015 Berichte von zwei Konferenzen, nämlich der South by Southwest, so korrekt, in den USA und den Radio Days in Mailand. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Varoufakis will den Griechen neues Selbstvertrauen geben.
Greece should simply announce that it is defaulting.
Und steht für klare Botschaften, besonders an Deutschland.
And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself.
So ein Einspieler am 15. März in der ARD-Sendung Günther Jauch. Daraufhin entwickelte sich ja eine von Ihnen auch sicherlich verfolgte tagelange Diskussion über einen gestreckten Mittelfinger, ob er denn nun echt sei, wer hier gelogen habe in dem ganzen Spiel. Und dabei ist so ein bisschen untergegangen, nicht ganz untergegangen, aber doch, es wurde überdeckt, kann man schon so sagen, was denn der griechische Finanzminister Varoufakis wirklich gesagt hat. Hören wir doch mal das Original der Konferenz aus dem Jahre 2013 in Zagreb.
My proposal was that Greece should simply announce that it is defaulting, just like Argentina did, within the euro in January 2010. And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself, right? Why was I not supporting the idea that we should make an announcement that we are returning to the drachma? In other words, why am I buying half of the Argentinian strategy, but not the other half?
Kurz mal noch die Übersetzung. Mein Vorschlag war, dass Griechenland einfach sagen sollte, dass es pleite sei, wie Argentinien es gemacht hatte, nur mit dem Euro im Januar 2010 und Deutschland den Finger zeigen und sagen, jetzt könnte das Problem allein lösen, richtig? Warum habe ich die Idee nicht unterstützt, zu erklären, wir kehren zurück zur Drachme? Warum ich nur für die Hälfte der argentinischen Strategie war und für die andere nicht? Also das der Originaltext, der Hinweis darauf, dass sich Varoufakis auf die Situation in Griechenland vor dem ersten Hilfspaket bezog, fehlte also in der Jauch-Zusammenstellung. Auch der Hinweis, dass er Deutschland 2013 gerade nicht den Stinkefinger zeigen würde. Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, machte kurz nach der Sendung darauf per Twitter und im Blog stefan-niggemeier.de darauf aufmerksam. Und ich traf mich mit ihm Mitte der Woche, also genau am Mittwoch, kurz bevor das berühmte Jan Böhmermann-Video entstand, wie er behauptete, den Mittelfinger gefälscht zu haben, Sie erinnern sich, um mit ihm genau darüber zu sprechen, was der eigentliche Fehler war. Er stellt sich noch mal kurz selbst vor.
Ich bin Stefan Niggemeier und bin Medienjournalist in Berlin.
Am letzten Sonntag, kurz nach der Sendung Günther Jauch, haben Sie nicht lange gezögert und der ARD vorgeworfen, dass sie ein Video, ein Einspieler in der Sendung verfälscht habe. Alle Welt diskutiert aber heute nicht, warum die ARD möglicherweise ungenau gearbeitet hat, sondern wirft dem griechischen Finanzminister vor, er hätte die Unwahrheit gesagt. Vielleicht erstmal zurück zu Ihrer sofortigen Blitzmeldung, wenn man so sagen darf. Wo haben Sie die ARD geradezu erwischt, etwas verfälscht zu haben?
Ich glaube, die ARD hat ihren Zuschauern keine Chance gegeben, zu verstehen, was Varoufakis damals wirklich gesagt hat, in welchem Kontext er diese inzwischen berühmte Geste mit dem Stinkefinger benutzt hat. Es gab einen Einspielfilm aus dem Jahr 2013, Das ist dieses berühmte Video, von dem man inzwischen sagen kann, es ist echt. Ich glaube, das ist nicht mehr strittig. Und in dem Varoufakis sich aber bezieht auf das Jahr 2010. Also Varoufakis sagt, damals 2010, ganz am Anfang eigentlich der Krise, hätte er empfohlen, dass Griechenland seinen Bankrott erklären soll und in dem Sinne Deutschland den Finger zeigen und sagen, hier, wir sind bankrott, von uns könnt ihr kein Geld mehr holen, ihr müsst jetzt eure Banken selber retten. Diese Jahreszahl 2010 ist da durchaus entscheidend und was die ARD oder die Redaktion von Günter Jauch gemacht hat, ist sogar diesen Teil der Jahreszahl, der mitten in dem einen Satz ist, den die ARD da ausgestrahlt hat, den wegzulassen. Darüber textet der Offsprecher von Günter Jauch. Dadurch hatte der Zuschauer überhaupt keine Möglichkeit zu erkennen, worauf er sich bezieht, Varoufakis. Und der ganze Kontext, in den Günter Jauch dieses Zitat gestellt hat, ist im Grunde die Gegenwart. Zu sagen, Varoufakis stellt sich hin und zeigt Deutschland den Finger und ist quasi undankbar. Wir geben denen das ganze Geld und die zeigen uns den Finger. Das war so im Grunde die ganz einfache Logik. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine ernsthafte Verfälschung darstellt.
Und dann gibt's ja noch einen anderen interessanten Kontext. Der Fokus hat ja Griechenland den Stinkefinger gezeigt. Also vielleicht ist das auch nur so zu verstehen, dass das eine tatsächliche Haltung des Finanzministers, des gegenwärtigen Finanzministers damals gewesen ist. Und das kann man ihm doch vorwerfen.
Nein, es gibt ja einen entscheidenden Unterschied, ob man diese Geste und diese Haltung auf 2010 bezieht oder auf die Gegenwart. Und der Unterschied sind einfach die Milliarden, die seitdem auch von Deutschland in Richtung Griechenland, also im Sinne von Krediten geflossen sind. Das heißt, wenn die Frage, und Günter Jauch selbst hat es im Grunde so gestellt, ihr kriegt unser ganzes Geld und dann kriegen wir noch diese Häme von euch, macht natürlich Sinn vor dem Gedanken, wir stecken da jetzt mit vielen Milliarden drin. Die Argumentation von Varoufakis ist aber gerade, ihr hättet uns das Geld gar nicht geben sollen. Wenn wir damals den Bankrott erklärt hätten als Griechenland, dann hätte das Geld irgendwo anders hinfließen müssen. Das wäre immer noch eine furchtbar schwierige Situation gewesen, die vermutlich Deutschland auch Geld gekostet hätte. Aber diese ganze Logik zu sagen, dieses Gefühl, wir geben denen doch die ganze Zeit unser Geld und die zeigen uns den Finger, macht überhaupt keinen Sinn, weil Varoufakis im Grunde auch sagt, es hätte gar nicht so weit kommen sollen. Es hätte vor 5 Jahren etwas anders sein müssen, dann würde nicht fast ganz Europa gefühlt in dieses schwarze Loch immer mehr Geld reinwerfen.
Nun kommt ja der unglückliche Umstand hinzu für Ihre Argumentation, dass Varoufakis sich in diesem Sinne gar nicht wehrt, sondern dass er sagt, ich habe den Finger gar nicht gezeigt und das Video sei verfälscht oder er sagt doktert, also wahrscheinlich manipuliert. Und er vergleicht es auch noch mit einem anderen Video, wo er jemandem die Hand gezeigt hat und dann wieder weggezogen hat. Und man würde Aufnahmen mit ihm nicht nur in einen falschen Kontext setzen, das wäre ja ein leichtes gewesen, das so zu erklären, wie Sie es eben gemacht haben, sondern hier wird etwas tatsächlich dann von ihm in eine falsche Richtung gelenkt, sodass der eigentliche Fehler der ARD gar nicht bemerkt wird.
Also Varoufakis Reaktion war bestimmt extrem unglücklich. Ich bin auch jetzt überhaupt nicht in der Position zu sagen, ich will da sein Verhalten verteidigen. Ich glaube aber auch, dass man es ein bisschen erklären kann. Ich glaube, man macht es sich jetzt zu leicht, wenn man sagt, der lügt und damit ist das natürlich der sehr viel größere Skandal, als wenn ich sage, Jauch verfälscht. Wenn man sich das anguckt, war natürlich diese ganze Situation unglücklich. Es gab diese Übersetzung hin und her. Es gab ein bestimmt 5 bis 10-sekündigen Delay, das alles mit Verzögerung ankam. Man kann sich schon vorstellen, dass Varoufakis, als er gesehen hat, wie dieses Video dargestellt wurde, in welchem falschen Kontext seine Geste dargestellt wurde, dass seine erste Reaktion war zu sagen, das stimmt gar nicht, das ist manipuliert, weil so war das gar nicht. Er hat sich dann immer weiter reingeredet. Wie gesagt, ich sitze jetzt hier nicht, um zu sagen, er hat diese Situation gut gelöst. Er hat bestimmt den wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass das Ganze dann so eskaliert ist. Aber ich finde, ein bisschen kann man schon verstehen, wenn er da in Athen sitzt mit dem ganzen technischen Hin und Her und einen Film sieht, der in der Art, wie ihn ja auch da präsentiert hat, wirklich manipuliert war, dass er sagt, Moment mal, das stimmt ja aber alles nicht.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum... Das war der eigentliche Sinn dieser Sendung, warum Varoufakis Deutschland den Europäern die Hand reicht und Deutschland bzw. Günter Jauch nur den Mittelfinger haben will?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich fand die ganze Konstellation dieser Sendung schon falsch. Also man könnte und müsste dann vielleicht auch die ARD mal fragen, wenn Varoufakis da bereitsteht, bei Günter Jauch teilzunehmen, warum fliegt Günter Jauch nicht nach Athen und macht einfach eine Stunde lang ein Gespräch ohne diese technischen Probleme? Vielleicht auch aufgezeichnet, sodass man Synchronübersetzung machen kann mit diesem, also nicht synchron, im Nachhinein das sauber übersetzen kann. Die ganze Konstellation auch dann in Berlin unter anderem nicht nur Markus Söder sitzen zu haben, was man sagen kann, okay, der ist gewählter Politiker, wenn auch bayerischer Landespolitiker, was jetzt so richtig seine Rolle ist im Griechenland-Konflikt, weiß man nicht. Und dann zusätzlich noch Ernst Ehlitz dahin zu setzen, der sich, glaube ich, wirklich nur durch unglaublich kindische Kommentare in der Bild-Zeitung dafür qualifiziert hat, in dieser Sendung teilzunehmen. Ich glaube, von Anfang an sah man da nicht ein Bemühen der Redaktion, eine konstruktive Debatte hinzukriegen, sondern man wollte ja sich natürlich draufsetzen auf eine erregte Stimmung und eine ja laute Diskussion.
Der NDR-Chefredakteur Andreas Sichowitz hatte noch am selben Abend reagiert auf die Tweets, in dem er sagte oder schrieb, dass er sich auf 2010 bezog, also der griechische Finanzminister, hätte man allerdings sagen sollen. Er wurde dann im Gegentweet von Stefan Niggemeier korrigiert, was man hätte sagen müssen. Eine Anfrage beim NDR-Chefredakteur wurde zunächst positiv beantwortet, dann allerdings 5 Minuten vor der Aufzeichnung abgesagt. Der Grund: die neue Lage nach der satirischen Veröffentlichung von Jan Böhmermann. Hören wir nochmal Jan Böhmermann selbst, warum er überhaupt mit diesem Video, das den Fake zeigt, also er hatte ursprünglich behauptet in dem Video, natürlich aber dann satirisch ins Gegenteil verkehrt, er hätte dort manipulativ eingegriffen.
Niemals würden wir die notwendige journalistische Debatte über einen 2 Jahre alten, aus dem Zusammenhang gerissenen Stinkefinger und all diejenigen, die diese Debatte ernsthaft öffentlich führen, derart skrupellos der Lächerlichkeit preisgeben.
Da ist es tatsächlich auf den Punkt gebracht worden, notwendige journalistische Debatte. Eine erneute Anfrage in der ARD-Chefredaktion im Norddeutschen Rundfunk wurde abgelehnt mit der Bemerkung, es sei alles gesagt. Auch bei der Produktionsfirma von Günter Jauch keine Bereitschaft für meine Anfrage. So schrieb man mir: sehr geehrter Herr Wagner, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich bitte jedoch um Verständnis, dass wir uns dazu nicht weiter äußern möchten. Jeder hat das Recht zu schweigen. Ich würde mir wünschen, dass man auch den ersten Teil im öffentlich-rechtlichen Auftrag ernst nimmt.
We are Germans. We are honest, trustworthy people. We are hard as steel, tough as leather, and fast as hounds.
Always right on
we
time.
Are afraid of nothing. Some of our most famous
weapons. His face and his flesh are full of blood. Leave it alone! Hold it in your animal style! No!
And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself, right?
Wer es eben noch nicht erkannt hat, das war der Meister Jan Böhmermann selbst. In dem berühmt-berüchtigten Video, was bereits am 25. Februar online ging, mit eben diesem Zitat hinten, worauf sich dann sein ganzer Fake-Beitrag aufbaute. Jan Böhmermann übrigens auf Radio 1 natürlich auch an diesem Sonntag in der Sendung Sanft und Sorgfältig, da die aber aufgezeichnet wurde, bevor dieser ganze Skandal hochkochte, wird es, so wurde mir aus der Redaktion versichert, natürlich logischerweise kein Bezug dazu veröffentlicht werden können, rein ja praktischerweise, weil es eben aufgezeichnet ist. Hören Sie dennoch um 16 bis 18 Uhr rein, Olli Schulz und Jan Böhmermann auf Radio 1 am Sonntag. Dann gab es hier per Twitter doch so den ein oder anderen Hinweis, dass es schön ist, auch mal im Medienmagazin Musik zu hören. Ich verkürze das. Und bis zum Service haben wir dank der Absage bei der ARD auch noch ein bisschen Zeit, Musik zu spielen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Ulrike Langer gleich, denn wir reden jetzt über die South by Southwest. Noch bis Sonntag treffen sich ja technologieinteressierte Medienleute in Austin, Texas. Während eben dieser South by Southwest. Letzte Woche hatte hier der Journalist Richard Gut ja angedeutet, dass es auch in den USA nicht unwichtig ist, über Datenschutz auf einer solchen Konferenz zu reden. Aber das war eben ein Thema von vielen. Interessant fand ich in dieser Woche einen Post der Journalistin Ulrike Langer. Und zwar hieß der: Instant Gratification auf der South by Southwest oder warum wir alle zu viel liken, aber zu wenig lieben. Das korrespondiert auch komischerweise mit dem Buch, was wir letzte Woche vorgestellt haben. Analog ist das neue Bio. Knapp zusammengefasst ist das Buch ja ein Appell, die digitale Welt bewusster zu nutzen und Werte aus der analogen Welt wieder zu entdecken. Ich fragte nun Ulrike Langer, wir haben uns per Skype vor der Sendung verständigt wegen des großen Zeitunterschieds. Instant Gratification, also die Sofortbelohnung, ist das eine biochemische Erklärung für ein massenhaftes Internetverhalten? Was macht die digitale Welt mit uns im Gehirn?
In der Tat habe ich dieses sehr spannende Panel besucht, wo es um Instant Gratification ging, also die Sofortbelohnung im Hirn, die ausgelöst wird durch Klicks und Likes. Das gibt uns jedes Mal so einen kleinen Flash und dann wollen wir mehr davon haben. Das Problem dabei ist, dass wir dabei unsere langfristigen Ziele aus dem Augen verlieren. Wenn wir 20 Mal lieber gucken, hat jemand meinen Facebook-Post geliked, dann könnte ich in der gleichen Zeit etwas Produktiveres machen, was zwar im Moment weniger Spaß bereitet, mich aber langfristig weiterbringt. Das waren auch keine Biochemiker dort auf dem Podium, sondern ich habe hinterher mal in die Biografien von denen reingeguckt. Einer von denen ist Theologe und Psychologe, also Mehrfachstudium, und berät gestresste Unternehmer und Digitalberater und Programmierer in Silicon Valley, die natürlich auch ganz von kurzfristigen Flashes getrieben sind. Also mehr Umsatz, die Werte müssen stimmen, wir brauchen mehr User, wir brauchen mehr Hype. Also auch die müssen mal zwischendurch mal zur Ruhe kommen und überlegen, wie will ich eigentlich in 10 Jahren leben. Also das war so ein Trend.
So, aber nochmal, um zu sagen, also natürlich spielt aber offensichtlich das Gehirn eine wesentliche Rolle. Wir stoßen Botenstoffe aus, die uns glücklich machen, wenn wir im Ranking plötzlich höher sind, wenn der Cloud-Faktor steigt, wenn wir ein Like zusätzlich bekommen, und das treibt uns zu dieser Kurzatmigkeit.
Ja, das ist das Gleiche, wie wenn ich ein Stück Schokolade esse. Kurzfristig fühle ich mich besser, dann esse ich vielleicht noch eins und noch eins und das fühlt sich gut an, aber auf Dauer sollte man nicht vergessen, wenn ich 3 Tafeln Schokolade hintereinander weg esse, dann ist das überhaupt nicht gut. Das sind die gleichen kurzfristigen Belohnungszentren im Hirn, die da angesprochen werden.
Gibt es Firmen oder Einzelpersonen, die das ausnutzen in uns, die das bewusst so steuern, dass wir in eine Abhängigkeitsfalle geraten?
Ob jetzt Sites bewusst Abhängigkeit erzeugen wollen, das, glaube ich, geht zu weit. Aber klar, Sites wie Buzzfeed und Upworthy, extreme Sites wie Upworthy mit ihren Clickbait-Schlagzeilen, die nutzen genau das aus. Man fühlt sich jedes Mal, wenn man einen Upworthy-Artikel dann doch liest oder 10 Klickstrecken von Buzzfeed und Listen hintereinander gesehen hat, dann denkt man, also mir geht es zumindest so, was habe ich eigentlich die letzten 10 Minuten gemacht? Ich habe mich nur zerstreut und habe nur die kurzfristigen Belohnungszentren in meinem Hirn angesprochen.
Du sagtest, das ist eine Diskussionsebene gewesen. Es wurden Trends besprochen. Ist das, was ich gelesen habe, das Livestreaming mit Videobildern, zum Beispiel mit der Meerkatze übersetzt, ist das ein neuer Trend oder ist das nur so ein bisschen hochgepusht worden, um die South by Southwest wieder mal mit einer News zu versehen, wie ja Twitter in Texas ja eigentlich bekannt wurde?
Also Meerkat war schon Thema. Es war in aller Munde. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, ich war auf einer großen Journalistenparty von der Knight Foundation veranstaltet. Und eigentlich, ich habe dort gemeerkattet. Ich hatte auch 30 Leute, zwischendurch mal 40 Leute im Stream, die mir zugesehen haben.
Erklär ganz kurz, wie das geht.
Es ist eine intuitiv nutzbare App. Man lädt die sich runter, hat dieses süße Logo von der kleinen Meerkat und drückt auf Stream. Und automatisch können dann alle Twitter-Follower, die man hat, wenn sie dann den Link sehen, also wenn man den Stream startet, wird automatisch ein Tweet abgeschickt mit einem Link. Wer auf den Link klickt, hängt im Livestream und kann sich auch einschalten mit Kommentaren. Und wenn derjenige dann diesen Link retweetet, auf diese Weise setzt sich das kaskadenartig fort. Ich saß am Ende auf einem Panel im Deutschen Haus. Die Deutschen machen auch immer mehr Aktivitäten bei der South by Southwest. Dort hat Richard Gutjahr einen Mercat-Livestream gestartet als Live-Übertragung. Und da hingen bis zu 900 Leute am Ende drin. Die werden, glaube ich, addiert. Ich glaube, die waren nicht gleichzeitig. Diese App ist aber noch ganz neu und speichern kann man die Übertragungen nicht. Also wer den Livestream verpasst hat, hat dann auch diesen Stream verpasst.
Was ist der Unterschied zu Ustream, was man ja schon kennt, wo man ja ähnliche Videogeschichten ja schon längst machen kann, aber mit Speicherung?
Mercat hat das süßere Logo. Hat auf ein ja, das spielt eine Rolle. Gerade bei der South By, ich weiß nicht, wie man das Wort quirky so richtig übersetzen kann, aber alles muss irgendwie ironisch gebrochen sein, muss genau den richtigen Nerv treffen von Ironie und Ernsthaftigkeit. Sonst wäre ja auch zum Beispiel ein Simpsons Quick E-Mart Food Truck nicht so ein Renner und hätte nicht so eine Vorberichterstattung im Vorfeld bekommen. Den größten Unterschied zu Ustream sehe ich darin, dass Mercat ein Twitter-unheimlich ist. Die haben also vom Social Graph jetzt die App etwas abgeschnitten. Das ist etwas, was Twitter in letzter Zeit sehr häufig gemacht hat und was viele auch gegen sie aufgebracht hat. Sie erfreuen sich zwar an dem Biotop von Apps, die aufsetzen und Twitter wertvoller machen, aber wenn sie dann zu groß werden oder in Konkurrenz treten mit eigenen Diensten, dann beschneidet Twitter den Zugang und macht die App dadurch doch etwas unbrauchbarer. Ich sehe das Mercat also nicht als Hype, aber worauf ich hinaus wollte, ist, bei dieser Journalistenparty habe ich also Interviews geführt mit Mercat über Mercat. Das Ganze ist momentan noch sehr selbstreferenziell, aber das war mit Twitter vor einigen Jahren auch noch genauso. Niemand, fast niemand von den Journalisten dort kannte Mercat. Das hat mir mal wieder gezeigt, dass die Welt der Innovation sich außerhalb des Journalismus noch ein bisschen schneller dreht, auch in den USA.
Und wenn du jetzt einen Trend beschreiben müsstest, der vielleicht nicht so im Fokus der Berichterstattung wiederum war, was hat dir die South by Southwest persönlich gebracht?
Also vieles. Wenn du mir ein paar Minuten gibst, dann es sind lauter Mosaiksteine. Als absoluten Obertrend sehe ich, dass die auf der South by Southwest trotz aller Datenschutzthemen und auch eher düsteren politischen Themen, trotz Snowden und so weiter, ist die South by Southwest immer noch von einem grenzenlosen Zukunftsoptimismus getrieben. Und es werden einfach Dinge und Entwicklungen diskutiert, die in Deutschland vielleicht in 2 bis 3 Jahren noch zur Sprache kommen. Dafür nur ein Beispiel, also Connected Cars, das intelligente Auto, das selbstfahrende Auto war ein Thema. In Deutschland gehen die Autohersteller davon aus, in 20 bis 30 Jahren. Und ich habe Blogbeiträge gelesen von deutschen Connected Car Experten, die lang aufzählen, was alles bisher dagegen spricht. In den USA gab es Panels und die sind fest davon überzeugt, in 10 Jahren spätestens, aber in 5 Jahren auf jeden Fall die ersten Ansätze. Dann die Quantified Self-Bewegung. Also auch das wieder ein Beispiel dafür, dass einfach immer in den USA und vor allem auf der South by Southwest schon der nächste Trend diskutiert wird. Quantified Self, also das Tracken von sich selbst mit kleinen Fitnessarmbändern, demnächst dann auch mit der Apple Watch. Auf der South by Southwest wurde schon Quantified Us diskutiert. In Deutschland wird noch Quantified Self und oft sehr kritisch betrachtet, also dass sich selbst tracken mit Fitnessarmbändern wie Fitbit, Jawbone, jetzt demnächst auch die Apple Watch. In den USA ist Quantified Us, das heißt, wir sammeln kollektiv unsere Fitnessdaten, stellen die in einen Pool und haben dann alle gemeinsam was davon, gesellschaftlicher Nutzen. Da war ein sehr interessantes Beispiel von einer Frau, die in Seattle herzkrank ist und die anhand der Daten von anderen Nutzern mit ihrer speziellen Krankheit sehen kann, bei einer bestimmten Wetterlage, bei bestimmten Pulsrate, die ich heute habe, bestimmter Blutzuckerspiegel, kann ich mir viel zumuten oder sollte ich es lieber nicht tun? Also das fand ich sehr interessant. Ja, und außerdem den ganzen Tech-Sachen habe ich natürlich auch als Journalistin und Medieninnovationsjournalistin geguckt, wo geht eigentlich die Zukunft des Journalismus hin? Und stelle dort als übergreifenden Trend fest, wir müssen weg vom Mittelmaß. Also die meidet das Mittelmaß, ist so die These. Apps wie Mercat, aber auch Apps, die kartenbasierten Journalismus in zwei Ausprägungen. Also einmal wirklich als Landkarte. Ich kann meine Geschichten verorten, aber auch ich bekomme Geschichten erklärt in Form von Explainer-Cards. Die Seite Vox.com hat das vor 2 Jahren eingeführt. Mittlerweile ist das schon fast ein generischer Begriff geworden, dieser Kartenjournalismus. Also all das ist, wir machen Nachrichten immer kleiner, immer mehr in kurzen Snackformen und bieten dem Nutzer genau das, was jemand zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Nutzungssituation haben will. Und dann auf der anderen Seite, Longform geht immer noch. Ich habe dazu auch skeptische Stimmen gehört, aber ich habe auch schöne Beispiele gesehen von opulenten Hochglanzjournalismus, lange Lesestücke, die Zukunft von Netflix natürlich mit ihren opulenten Serien wie House of Cards und so weiter. Also das sind zwei Extreme, die ich sehe. Was wegfällt, ist dieses Mittelmaß, eigentlich das, was Tageszeitungen täglich liefern.
Spielte das Radio irgendeine Rolle?
Mag sein. Aufgefallen ist es mir nicht.
Gut, dann schalten wir gleich zu Inge Seibel, die in Mailand war bei den Radio Days Europe. Dir erstmal vielen Dank, Ulrike Langer, für diesen Einblick in die jüngste Ausgabe der South by Southwest Interactive in den USA in Texas.
Danke, tschüss.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und während wir gerade nach Texas bzw. den USA geschaltet hatten, hat mich unter Medienmagazin, Twitter.com Medienmagazin, jemand zur Liste Friends hinzugefügt, Radio Days Europe Friends hinzugefügt. Das mag vielleicht daran liegen, weil ich jetzt mit Inge Seibel verbunden bin, die in Mailand war bei den Radio Days Europe. Hallo Inge, grüß dich.
Grüß dich, Jörg, hallo.
Von Sonntag bis Dienstag war das diesmal zum 6. Mal in Mailand. Die Veranstalter behaupten, es handle sich um den wichtigsten Radiokongress weltweit, heißt aber Radio Days Europe. Müsste man vielleicht was ändern. Wurden die Veranstalter diesem Anspruch denn gerecht?
Ja, erstmal, dass du zu den Friends hinzugefügt worden ist, das ist wirklich so, Jörg, das ist wie eine ganz große Radiofamilie, die sich dort trifft. Und du hast recht, Radio Days Europe, das ist ein bisschen seltsam, denn es waren über 60 Länder da und darunter auch USA, Australien und Kanada. Und die hatten auch eine ganze Menge zu erzählen. 1300 Teilnehmer, also ungefähr so viel wie letztes Jahr in Dublin. Sonntag ging schon los mit vielen Workshops, natürlich auch Sightseeing. Ich hatte das Vergnügen, auf die Expo zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, in Mailand wird am 1. Mai die Expo eröffnet und da ist noch sehr, sehr viel zu tun, war sehr interessant. Aber das Programm dann an den nächsten 2 Tagen war auch dicht gefüllt, also 50 Veranstaltungen, 50 Sessions in 2 Tagen. 4 liefen immer parallel, du musstest also ständig auswählen, was du da nimmst. Und aus Deutschland, also man hat gefühlt immer Deutsch gehört, mehr Deutsch als Italienisch, da waren ganz viele Leute da. Möchtest du ein paar aufgezählt haben?
Ja, bitte, natürlich.
Zum Beispiel Lutz Kuckuck von der Radiozentrale, des Geschäftsführer. Dann Christian Kropp, Big FM, der durfte sogar die Keynote zur Eröffnung halten. Dann Ulrich Krapp von 1Live, der bekommt ja jetzt auch bald in den nächsten Tagen den Grimme-Preis. Dann Jim Sengel von den Nürnberger Lokalrundfunktagen, der sich dort inspirieren lassen wollte. Marcel Tullius von der BLM, der dachte schon, was kann ich für die Medientage München mitnehmen. Tom Herdigen vom NDR, der hat über Kinderradio erzählt. Und auch Thorsten Bierenheide von Radio Teddy und noch so viele mehr. Ich habe ganz viele vergessen.
Und dank dir ja ist ja auch Radio 1 zumindest mental vertreten gewesen. Als die Radio Days in Berlin 2013 war das stattfanden, da habe ich mich, da konnte man sich dann ganz normal akkreditieren, natürlich klar, für Visual Radio entschieden. Es war damals so ein auch auf dieser Konferenz besprochener Trend. Gibt es oder gab es so etwas wie ein Leitthema diesmal in Mailand?
Das Leitthema war eigentlich Passion meets Program, also Leidenschaft trifft das Programm. Aber Visual Radio ist ganz wichtig. Also die BBC, die übrigens wirklich wahnsinnig stark dort vertreten war, die hat ja schon letztes Jahr den Leitspruch rausgegeben: Listen, Watch, Share. Also hören, sehen und teilen. Und es gibt bei der BBC, ich weiß gar nicht, sowas Vergleichbares gibt es gar nicht bei uns, einen Director of Visualization, der unter anderem auch YouTube-Stars vorgestellt hat. Ich erzähle dir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Also das war sehr wichtig. Aber die Themen, die dort sonst noch auf der Agenda waren, sind eigentlich alle die, die derzeit die Radiomacher in der ganzen Welt beschäftigen. Also dass Radio mehr sein muss natürlich als nur hörbar. Social-Media-Nutzung im Radio war wichtig. Die Teilbarkeit der Inhalte. Vor allen Dingen, wie bekomme ich junge Hörer zurück? Welche neuen Apps gibt es denn? Wie können Radiosender Daten besser nutzen? Das wird, glaube ich, auch ein ganz großes Thema. Unter anderem in Nürnberg hat mir Jim Sengel gesagt. Dann die Konkurrenz natürlich durch das Smartphone. Alle diese Themen brennen den Radioleuten in allen Ländern auf den Nägeln. Und ich finde, sehr schön hat das Philipp von Martius zusammengefasst. Er ist Geschäftsführer von Studio Gong und auch Fachbereichsvorstand Radio- und Audiodienste des Verbandes Private Rundfunk und Telemedien. Und er hat so schön formuliert, eine Patentlösung gibt es nirgendwo.
Ich glaube, wir stehen überall vor dem gleichen Problem. Wir stehen vor dem Problem, dass es nicht mehr das klassische Radiogerät gibt in Zukunft. Und wir stehen vor dem Problem, dass wir eben auch zunehmend, neben dem das UKW noch ganz gut funktioniert, trotzdem immer mehr andere Distributionswege eine Rolle spielen. Und drittens, dass sich eben auch der Geschmack des Publikums ändert. Und diese drei Voraussetzungen adäquat zu begegnen, ich glaube, das findet in jedem Land statt. Und dadurch, dass wir es eben zum Teil auch mit Internetplayern zu tun haben, die mit ganz anderen Dimensionen wirken können, haben wir, glaube ich, alle die gleichen Voraussetzungen und müssen uns da bewähren. Und da gibt es keine Patentrezepte.
Ja, gab es diesmal auch wieder das, was man Radio Stars nennt auf dem Kongress?
Klar, die gab es wieder. Elvis is in the house, hieß es scherzhaft am Montag. Gemeint war damit Elvis Duran, der ist 50 Jahre alt. Und seit fast 20 Jahren ist der Morningstar bei C100 aus New York. Und er erzählte halt, wie er Radio macht. Hinter ihm steht ein großes Team von 10 bis 15 Leuten in der Morgensendung. Er spielt 2 Titel pro Stunde, höchstens mal 3.
Und das ist ja das, fast wie bei mir.
Du, übrigens, tolle Musik heute, muss ich dir sagen. Ich bin ganz begeistert. Jedenfalls, was er sagt, und das sollten sich alle Radiomacher in Deutschland hinter die Ohren schreiben, er lässt vor allem seine Hörer zu Wort kommen. Und dann hat er auch noch einen Rat gehabt an alle Kollegen, sei authentisch, lüge nicht und nimm deine Hörer ernst. Dann war eine, ich muss sagen, fast schon traurige Berühmtheit auf den Radio Days, und zwar Mel Craig. Sagt dir der Name noch was?
Ich helfe dir.
Das war die
Stimmt, es gab so ein Fake mit einer Krankenschwester, die irgendwie rauskriegen, nee, nicht ein Fake, sondern man hatte dort angerufen auf der Babystation als Kate
so
und William.
Ungefähr.
Aber
genau,
erzähl
so.
du bist wahrscheinlich stärker drin in der Regenbogenpresse.
Pass auf, du kennst ja diese versteckten Anrufe in Deutschland, die gibt es auch in Sydney, und die hatten sich überlegt, ich glaube, Kate war gerade krank und schwanger eben, die Frau von Prinz William, und die hatten sich gedacht, wir rufen in dem Krankenhaus an, wir verstellen uns als Queen Elizabeth, und im Krankenhaus hat man das also tatsächlich geglaubt. Das ist das Schlimme. Und die haben dann mehr erfahren über den Gesundheitszustand von Kate. Und jedenfalls die Krankenschwester, die auf das Ganze reingefallen ist, die hat sich dann 3-4 Tage später umgebracht. So, und das war natürlich jetzt für die beiden Moderatoren ganz schlimm. Mel Craig, die fühlt sich heute noch schuldig. Die ist irgendwie 12 Monate lang, brauchte sie auch seelische Betreuung. Dem Herrn geht es anscheinend besser, der moderiert schon wieder. Sie ist aber verzweifelt und sie sagt, solche Scherze im Radio, die gehören verboten. Das hat sie in Mailand verlangt. Und sie ist ein bisschen verzweifelt, denn keiner im australischen Radio will ihr mehr einen Job geben. Haben wir noch ein bisschen Zeit?
Na, du kennst die Uhr, die ist genauso wie bei uns, 18.53 Uhr. Ich würde sagen, wir haben noch so 2-3 Minuten.
Okay, dann lass uns den, was ich dir noch erzählen will, ausfallen. Ich wollte dir noch sagen, ich habe mich auch ein bisschen umgehört auf dem Kongress, was denn so die Kollegen gesagt haben. Unter anderem eben Ulrich Krapp von 1Live. Er ist ja, er wird ja jetzt, ich glaube Ende März, bekommt er den Großmedialen Innovationspreis oder vom Grimme-Institut für Mr. Dix als größte Innovationsleiter. Und ich wollte mal wissen, was bringt dir denn das hier in Mailand?
Mir gefallen schon die amerikanischen Leute, wie sie Radio machen. Ich finde das spannend. Oder auch die Briten mit der BBC. wenn man dann immer auf den deutschen Markt guckt, wundert man sich, warum macht das hier keiner so? Aber es würde so auch bei uns nicht funktionieren. Aber inspirierend ist das schon, mit welchem Tempo ein Sender, der 30- bis 50-Jährige in England bespielt, da vorgeht. Ja, also wenn ich dann an unsere Sender denke, die haben mehr Drive als wir teilweise in 1 Live. Ich glaube, das wäre für Deutschland zu hart. Aber als Radiomacher begeistert einen das, wenn man sowas hört, wie mit solchen sehr schnellen, dynamischen Formaten gearbeitet wird. Wir müssen aber immer sehen, wir machen für Deutschland Radio. Deutsche haben eine andere Mentalität. Und deswegen ist es eine tolle Inspiration. Und die eine oder andere Sache wird man sich klauen. Aber genauso machen wir die Kollegen, das werden wir sicher nicht.
Und dann habe ich noch Sandra Müller getroffen, eine begeisterte Radiokollegin vom SWR. Sie ist ja Mitbegründerin von Fair Radio und Autorin eines Einsteigerbuchs für Radiomachen. Und sie arbeitet noch an einem Projekt, wie man Radionachrichten besser machen kann. Und sie war ganz begeistert von einem konkreten Beispiel aus dem dänischen Radio, wo man auf ziemlich ungewöhnliche Art versucht, Nachrichten für Jugendliche interessanter zu machen.
Geiles Beispiel. Die haben es tatsächlich geschafft, in einer Jugendwelle das Thema aufzugreifen, wie sollen eigentlich alte Leute in Altenheimen verpflegt werden. Ja? Und sie haben speziell ein Beispiel rausgegriffen. Ist es okay, wenn alte Leute mehrere Stunden lang in ihrer vollgeschissenen Windel liegen bleiben und man die Windel nicht wechseln muss? So ist das Gesetz geregelt. Also haben sie selber gesagt, wir ziehen uns eine Windel an einen ganzen Tag lang und wenn wir die 6 Stunden hinter uns haben, also kurz bevor gewechselt werden müsste, dann laden wir die Politikerin ein zum Interview. Und sie haben dann da gesessen mit den vollen Windeln und haben so die Politikerin interviewt. Und sie haben ein Beispiel vorgespielt, ich verstehe gar kein Dänisch, aber man hat dann im Tonfall des Interviews gehört, dass natürlich die Politikerin auf eine andere Art berührt war und auch die beiden anders berührt waren und das Thema ins Radio gebracht haben auf eine Art, wie man das, glaube ich, sonst kaum schaffen würde und die in der Jugendwelle damit Interesse geweckt haben.
Inge Seibel, nächstes Jahr in Paris, ist das die richtige Stadt?
Ich weiß es nicht. Paris ist recht teuer und bestimmt eine ganz tolle Stadt. Einige Kollegen sind schon dabei, sich die ersten Hotelzimmer zu buchen. Also als Stadt ganz bestimmt gut und ich denke, es werden wieder alle kommen.
Und dann heißt das immer noch Radio Days Europe, aber eigentlich Radio Days World, oder?
Genau.
Danke. Inge Seibel berichtete von den Radio Days Europe in Mailand. Und jetzt kriegen Sie von uns einen Tipp, liebe Radio 1 Hörerinnen und Hörer.
Radio 1.
Und im Podcast Bonus-Track blicken wir nochmal zurück auf die 4. Radio Days Europe in Berlin. Hören Sie einen Ausschnitt aus der Medienmagazinsendung vom 23. März 2013.
Secondhand News will ich Ihnen nicht präsentieren, das kam von Fleetwood Mac. Wenn es darum geht, die Radio Days Europe in Berlin in dieser Woche, die 4., vorher Barcelona und in Kopenhagen, einschätzen zu helfen. Und wie so ist, man trifft natürlich Radioleute logischerweise bei solchen Kongressen. Und Daniel Fiene, den Sie auch vom Medienmagazin kennen und von der Sendung Was mit Medien beim Deutschlandradio wissen, der war gerade eingeflogen aus Texas bei der South by Southwest und ich fragte ihn erstmal natürlich ein ganz kurzes Resümee ab, was er sozusagen an neuen Erkenntnissen mitbringt.
Also bei der South by Southwest fand ich das Spannende, dass diese Verschmelzung zwischen Virtualität und Realität, wie stark die vorangekommen ist.
Das musst du jetzt erklären. Also wie verschmilzt das?
Also wie virtuelle Objekte zum Beispiel durch 3D-Drucker real werden oder wie reale Handlungen, wie zum Beispiel Schritte, durch Schrittzähler digital werden. Big Data und auch 3D-Drucker sind ja an sich nichts Neues, aber so diese krasse Form der Verschmelzung, wie das alles vernetzt ist und auch mit den Anwendungsbeispielen, mit der Demonstration von Google Glass, das fand ich doch ziemlich beeindruckend. Und wo man so ein bisschen gemerkt hat, es geht weg vom Screen sozusagen. Also das Netz geht weg, also ist nicht mehr nur noch auf dem Display, auf dem Screen fest verheiratet. Anders beim Radio, das merkt man hier geht es hin zum Screen. Ich fand gestern zum Beispiel...
Visual Radio das Stichwort.
Visual Radio ist da sicherlich eine sehr spannende Komponente, bei der ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob die überhaupt eine gefragte Lösung ist. Ich glaube, das ist eine Antwort, die von der Industrie gerne gegeben wird. Ob das jetzt aber sich durchsetzen wird wie der Segway oder am Ende die Google Glass, wir werden einfach sehen.
Meine These ist ja auch, dass Radio deswegen so toll ist als Medium, weil man nur die Ohren braucht. Und ob man im Autoradio sitzt, auf dem Weg zur Arbeit ist, überall funktioniert Radio.
Ganz genau. Und da geht es ums Transportmedium. Und wenn wir bei den Screens mal ganz kurz bleiben, normalerweise, wenn Radiomenschen eine Tagesverlaufskurve anzeigen. Dann geht es immer um die Einschaltzeiten. Also morgens zum Aufstehen wird viel gehört, dann vielleicht ein bisschen im Büro und abends nimmt diese Kurve immer ab. Hier bei diesem Tagesverlauf, den ich gesehen habe, und zwar vom BBC Radio One-Mann Ben Cooper. Seine Aufgabe ist es, BBC Radio One zu verjüngen und er ist auch schon deutlich weitergekommen. Und sie haben sich am Anfang mal angeschaut, wie sieht eigentlich deren Audience, also deren Zuhörerschaft aus und was machen die den ganzen Tag. Und das Interessante ist, bei dieser Tagesverlaufskurve, die er dort gezeichnet hat, die bestand nur aus Displays, aus Screens. Als erstes haben wir morgens ein Handy gesehen. Klar, man wacht auf. Das Erste, was viele machen, die ein Smartphone haben, sie checken mal eben, was gibt es da Neues.
Weil sie auch den Wecker ausmachen, die Weckfunktion, und dann gleich mal gucken, was ist denn auf Twitter oder Facebook Neues los.
Und im besten Falle dann auch schon eine Meldung vom Radiosender, wie er sagte. Und dann geht es weiter, dann kommt vielleicht ein Tablet, wenn man irgendwo im Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn rumsteht und so, dass man da unterwegs ist. Da können einem ja auch Sachen erreichen. Dann ist es zwischendrin mal wieder kurz das Smartphone. Auf der Arbeit ist es der Computerdisplay. Und so setzt sich das dann fort. Und auf dem Weg nach Hause wieder das Smartphone-Display. Und abends ist es dann das TV-Display. Und dann ganz am Ende, wenn man sich hinlegt, den Wecker für den nächsten Tag stellt oder nochmal überprüft, ob alles in Ordnung ist, ist es dann wieder das Smartphone-Display.
Und das Radio kommt bei ihm gar nicht mehr als klassisches Radio drin vor?
So ist es. Zumindest das Radiogerät. Mhm. Für das Radio ist es die Herausforderung, jetzt auf allen diesen Displays stattzufinden. Also ganz spannend fand ich so bei der Analyse, dass sie festgestellt haben, oh, wir haben ein viel zu altes Publikum. Und zum Beispiel, dass auch sehr viele jung gebliebene, junge Erwachsene das BBC Radio One Programm gehört haben. Junge und jung gebliebene Festivalmütter, Väter, die immer noch gerne rausgehen und so. Und die haben wirklich gesagt, nee, die wollen wir nicht mehr ansprechen und haben entsprechend umprogrammiert und haben halt gesagt, okay, die Smartphone-Nutzung ist für die ganz extrem junge Zielgruppe, die wir erreichen wollen, das ist die Hauptzielgruppe. Und darauf haben sie sich voll ausgerichtet und entsprechend auch Sachen unternommen, um auch auf diesen Displays, auf diesen Screens auch dann dort präsent zu sein und dann auch in den verschiedenen Kanälen.
Also mit Präsenz sein heißt, nicht nur eine App zu haben, sondern was genau?
Naja, einmal das lineare Programm anzubieten, aber dann auch die passenden Videos dazu auf YouTube, den passenden Content auf Facebook, damit die Leute damit sharen und interagieren können und das dann halt auch ihre Punkte dann auch weitergeben können. Und eigentlich, dass man als Radiosender mit seinem Stream überall dort sein sollte, wo die Hörer sind, das ist ja nichts Neues. Ich meine, das Radio an sich hat das ja in den letzten 50 Jahren gemacht. Ne? Früher gab es dann, was weiß ich, vielleicht einen Empfänger für die ganze Familie, da hat man sich drum versammelt. Das macht das Radio ja heute auch nicht mehr. Heute gibt es das Küchenradio, es gibt das Badradio, es gibt das Autoradio und so weiter und so fort. Und in der realen Welt hat es das Radio gut geschafft, aber in der virtuellen Welt überhaupt nicht. Heute ist es so, dass die Radiosender die Arroganz haben, dass sie sagen, hey, wir bieten unseren Stream hauptsächlich bei uns auf der Internetseite an, kommt auf unsere Internetseite. Das ist wie der alte Raum damals früher im Wohnzimmer.
Das sagt übrigens auch die Direktorin vom schwedischen Radio, dass sie sagt, wir müssen weg von diesem Denken, dass der Prophet zum Berg kommt. Also wir müssen das umdrehen und Videoplayer oder Audioplayer anbieten und zum Einbetten.
Und ein Punkt, der hier auf den Radio Days aber dann noch nicht zu Ende diskutiert worden ist, den ich aber ganz deutlich sehe. Was passiert auf einmal, wenn ich jetzt meine App habe, die zum Beispiel auf einem Fernsehscreen ist? Da ist dann meinetwegen daneben, neben meinem Radiosender-App, ist daneben die Tagesschau-App und die Bild-App und die Süddeutsche-App und die Schieß-mich-tot-App und dann vielleicht noch irgendwas Lokales von meiner Lokalzeitung. Das heißt, ich habe auf einmal eine ganz neue Konkurrenzsituation für mich als Radiosender. Bisher hatte ich die Konkurrenz links und rechts von mir in meinem Frequenzspektrum. Ich kannte meine Mitbewerber. Und auf einmal sind es alle Medienanbieter, alle Medienmarken. Das heißt, wir haben eine ganz neue Konkurrenz der Marken. Das heißt, ich brauche jetzt ein verdammt gutes Argument, warum die Leute mich jetzt einschalten sollen.
Ich kann ja eins nennen. Und zwar, für alle anderen Medien braucht man noch die Augen. Und für die Radio-App ist es nicht zwangsläufig nötig, dass ich meine Augen benutze. Also ich habe die Sicht frei und kann dann natürlich auswählen.
Das stimmt dann zum Beispiel bei YouTube schon wieder nicht. YouTube wird auch heute sehr viel nicht zum Gucken benutzt, sondern auch nur zum Hören. YouTube ist eine, glaube ich, viel größere Konkurrenz fürs Radio als Spotify.
Oder Süddeutsche.
Aber für die Medien, wenn es dann zum Beispiel wirklich um die Nachrichten oder die Infobeschaffung geht, Radio definiert sich heute zum Glück immer stärker auch über Inhalte. Und da wird es dann ein Allerweltsender, der sich nicht inhaltlich fokussiert auf eine bestimmte Zielgruppe, der keinen bestimmten Lifestyle oder Lebenseinstellung einspielt, also der wirklich eine General Interest macht, so wie es andere große Medien viel besser machen, die werden dann tatsächlich in Zukunft ein Problem haben. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen gemeckert, dass alle über Spotify reden, aber Spotify nicht da war. Spotify war heute da, allerdings war der Vortrag überschaubar interessant. Also was Spotify ist, wussten glaube ich die meisten eh schon. Also da gab es jetzt nicht so viele Erkenntnisse. Aha-Effekte hatte ich aber vom Auftritt von Twitter. Twitter zeigt sich jetzt ja auch nicht so übermäßig viel auf Veranstaltungen. Deswegen fand ich das sehr schön, dass ein Vertreter von Twitter UK hier war. Und Dan Riddle war hier. Und er hat ein paar Beispiele gezeigt. Zum Beispiel, dass, um auch wieder hier bei BBC Radio 1 zu bleiben, die das mal gezählt haben, bei Interaktionsmöglichkeiten. Mittlerweile kommen mehr Nachfragen in eine Sendung über Twitter rein als per Text-Message. Das heißt, früher war es in Großbritannien so, dass SMS eine sehr hochgefragte Beteiligungsmöglichkeit war. Und das hat sich jetzt geändert.
Ja, finde ich auch. Twitter, übrigens Twitter.com Medienmagazin oder Twitter.com Fine, ist ein ideales Ergänzungsmittel auch für mich im Studio, weil es mit den 140 Zeichen immer sehr überschaubar ist und man kann auch bestimmte Sachen vorprogrammieren.
Und das war halt auch der Punkt, warum er sagte, Twitter ist the second screen for radio und musste dabei natürlich lachen, weil natürlich ist ja dann in dem Sinne der erste Screen. Aber deswegen meint er, oder auch der second microphone, was ja auch sehr stimmig ist, denn es geht ja da um Konversation.
Genau.
Und was ich auch noch ganz interessant fand, David G. Hall ist Radioberater aus Los Angeles, schon seit Jahren im Geschäft und so ein typischer Berater halt. Aber ich fand eigentlich auch nochmal ganz interessant, wie er gesagt hat, wie sich die Zuhörerschaften verändern. Die Zuhörerschaft verändert sich insofern, dass sie heute auch eine eigene Zuhörerschaft ist. Nun hat man früher vielleicht im kleinen Kreis, vielleicht den engsten Freunden so 1:1 weitererzählt, wenn man was Schönes im Radio gehört hat.
Oder man hat sich die Kassetten vorgespielt und gesagt, guck mal, was ich aufgenommen habe, willst du das mit deinem Überspielkabel auch haben?
Ja, ne? Aber das war dann immer ein sehr begrenzter Wirkungskreis. Heute durch Facebook und Twitter hat das eine ganz andere Qualität, sodass die Zuhörer eine eigene Zuhörerschaft haben. Und
sie werden sozusagen zum Sender selbst, indem sie es rebroadcasten.
Das ist natürlich dann die Herausforderung, dass dann auch die Radiosender den entsprechenden Content anbieten, der dann halt auch gerne geteilt wird. Am Ende kommt es halt doch nur auf den Inhalt an.
Und auf die interessanten Stimmen. Die eine Stimme war Daniel Fiene, vielen Dank.
Danke.
Das Schöne bei den Radio Days Europe ist, man trifft lauter Radioleute, so auch Vera Linz. Was ist auffällig gewesen für dich bei den Radio Days? Womit wirst du, wenn du Radio machst, letzten Endes umgehen? Was war der neue Aspekt? Was hilft dir beim Radiomachen?
Also der neue Aspekt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil vieles, was hier diskutiert worden ist, sind ja Trends, die schon eine ganze Weile anhalten. Also wie bediene ich verschiedene Abspielwege, also alle möglichen Applikationen im Internet, wie transportiere ich meine Inhalte dahin oder visuelles Radio, wie bringe ich das Bild zum Radio? Das wurde halt weiter diskutiert, da arbeitet man an weiteren Entwicklungen. Das ist aber nichts Neues, was jetzt in diesem Jahr nun gerade erst aufgepoppt worden wäre. Und was für mich aber als Radiomacherin am interessantesten zu beobachten war, ist eben wirklich, wie die Branche versucht, in den visuellen Bereich zu gehen. Obwohl ja der Reiz des Radios gerade ist, dass man eben nur hört und dann sein Kino im Kopf hat. Und da frage ich mich so ein bisschen, was steckt dahinter? Warum wollen Radioleute unbedingt das Bild mit dazu haben? Und ich frage mich, wird Radio mal das bessere Fernsehen sein? Also werden Sie vielleicht ungewollt mal diesen Videobereich so inspirieren oder so innovativ sein, dass Sie vielleicht ein ganz neues Fernsehen entwickeln, ungewollt, und dadurch vielleicht dann am Ende was ganz Neues entsteht? Das könnte für mich eine spannende Entwicklung sein.
Weil Fernsehen wird sich wahrscheinlich nicht groß entwickeln. Die werden ihre Sendung 1:1 streamen oder on-demand anbieten, während in dieser Kombination mit den Leuten, die gewöhnt sind, ohne Bild auszukommen, vielleicht in der Synthese zwischen Video und Audio neue Formate entstehen, die für eine Zielgruppe interessant sein könnte, die mobil unterwegs ist.
Das ist das eine, dass man natürlich kleinere Formate entwickelt, mit denen man viel spontaner Leute erreichen kann, auch mit kleineren Bandbreiten sozusagen Leute erreichen kann. Aber die Radioleute kommen natürlich wirklich aus einer anderen Perspektive. Die kommen vom Hören und die überlegen dann, was möchte ich überhaupt sehen müssen oder sehen wollen zu dem, was ich höre. Und das, glaube ich, ist vielleicht eine ganz andere Philosophie als die reine Fernsehperspektive. Und da kann man gespannt sein, was daraus entstehen kann.
Bis hin zu der Tatsache, dass man, wenn man fürs Fernsehen arbeitet, sich immer verkleiden muss. Also man zieht sich immer so an wie fürs Theater oder eben fürs Fernsehen. Man muss überlegen, sitzt meine Frisur, komme ich überhaupt bei dem glänzenden Licht vorteilhaft rüber, während man beim Radio ja immer ich sag mal, fast aus dem Schlafanzug moderieren kann. Und wichtig ist, wie man tatsächlich von der Persönlichkeit her gestrickt ist, dass vielleicht diese Eitelkeiten gar nicht mehr so wichtig sein werden, diese Inszenierung, und dadurch möglicherweise Radio normaler, dichter dran ist am eigentlichen Rezipienten. Ist es das?
Also auf jeden Fall. Also es könnte sein, dass eine neue Ästhetik dadurch entsteht, weil es gibt ja zum Beispiel auch seit einiger Zeit schon den Trend, dass man Kameras, Webcams in die Radiostudios hängt und das dann immer mal streamt mit Bild. Und natürlich kein Mensch im Radio anfängt, sich vorher irgendwie schön zu machen oder zu schminken oder so zurechtzumachen. Und ich habe da mal so Kollegen auch gefragt, stört euch das nicht, wenn ihr da plötzlich so, wie ihr aussieht, also zu sehen seid dann auch im Netz? Und die meisten sagen, nö, das stört mich überhaupt nicht. Das ist eine neue Normalität. Und insofern kann es sein, dass es wirklich eine neue Ästhetik ist, die normaler ist und wirklich näher am Menschen dran. Nicht mehr so abgehoben, so künstlich, sondern wirklich realer eigentlich.
Mehr im Podcast, zum Beispiel auch wird dann die Software vorgestellt, die man so im Radiostudio aufbauen kann. Hochinteressant, wie ich finde. Das waren Daniel Fiene und Vera Linz von den Radios Europe.